Ich habe zum Einstieg mal ein kleines Rätsel mitgebracht. Und zwar steht es über der Überschrift, was bin ich? Ich bin wenig beachtet, obwohl ich jeden Aspekt deines Lebens beeinflusse. Ich lege fest, wie spät du abends ins Bett gehst und wie früh du morgens wieder aufstehst. Was du isst und trinkst und sogar jeden Gedanken, der durch deinen Kopf geht. Ich kann dich entweder fröhlich oder traurig machen, liebend oder gleichmütig, wohlgesonnen oder gehässig. Und sogar deinen Erfolg halte ich in meiner Hand. Nein, du denkst nicht oft an mich. Stattdessen schiebst du die Probleme, die ich dir bereite, auf die Schwächen anderer oder die Fehler anderer Leute, die schlechte wirtschaftliche Lage oder Millionen andere Gründe, die dir in den Kopf kommen. Wenn du dort nichts findest, dann suchst du Schwächen bei dir selbst, die schuld daran sein könnten. Wenn du mich wirklich in jedem Gedanken und jeder Tat deines Lebens berücksichtigen würdest, wenn du meinen Einfluss auf dein Leben wahrnehmen würdest und mich aufbaust und entwickelst, um meine positive Kraft zu entfalten, kann ich ansteckender sein als viele Krankheiten. Was könnte das sein? Es geht um deine Einstellung. Wie wir es drehen oder wenden, in unserem Leben kommt es oft auf unsere innere Einstellung an. Es gibt Zeiten, da fällt uns das total leicht, wenn es uns gut geht, wenn die Sache läuft. Und wir legen eine gute, positive Einstellung an den Tag. Wir stecken vielleicht andere Leute sogar damit an. Aber es gibt genauso gut auch Zeiten im Leben, da igelt man sich am besten hinter die Decke und wird am liebsten jeden auf den Mond schießen, der irgendwie näher als 2 Meter da hinkommt. Vieles steht und fällt mit unserer inneren Einstellung. Ihr kennt sicherlich das Bild. Man sagt, es gibt 2 Arten von Leuten. Ich sage, es gibt 4 Arten von Leuten. Es gibt den Optimist, der sagt, es ist halb voll. Der Pessimist, der sagt, es ist halb leer. Es gibt den Realist, der geht rechtzeitig, bevor er spülen muss. Und es gibt den Ingenieur, der sagt, es ist doppelt so groß, wie es eigentlich sein müsste. Also, genau, aber kommen wir mal zur Sache. Ich finde, es gibt 4 Bereiche in unserem Leben, wo wir uns um eine richtige Einstellung bemühen sollten. Mindestens 4 Bereiche, aber 4, auf die ich jetzt im Folgenden auch eingehen möchte. Das wäre zum Ersten meine Haltung gegenüber Gott. Ich denke, das ist das Fundament von allem. Das wirkt sich aus die anderen 3, die dann danach kommen. Und das wäre meine Haltung gegenüber mir selbst als Zweites. Die Haltung gegenüber den Leuten um mich herum, gegenüber meinen Mitmenschen. Und meine Einstellung zur Arbeit. Einerseits natürlich zu meiner Arbeit hier auf dieser Welt, im Beruf, im täglichen Leben, aber auch meine Arbeit an Gottes Reich, was ich in der Gemeinde tue. Mindestens diese 4 Bereiche. Schauen wir mal, was die Bibel dazu sagt. Ich denke, die Haltung gegenüber Gott, natürlich die Basis allen, und Gott hat uns ein wichtiges Gebot mitgegeben, das ist die Liebe. Die Liebe untereinander, aber auch die Liebe zu ihm. Und die ganze Geschichte in der Bibel von Jesus spricht eigentlich von seiner Liebe zu uns Menschen. Und wir können es lesen in Matthäus 22, Vers 37. Als ein Schriftgelehrter zu Jesus kommt und ihn fragt, was ist jetzt eigentlich das Wichtigste? Du hast viele Gebote genannt und viele Regeln uns mitgegeben, die wir halten sollen, aber was würdest du jetzt sagen, ist das Wichtigste von allen denen? Und Jesus hat dann geantwortet, du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt lieben. Ich denke, das ist die Basis. Und es drückt eigentlich auch schon alles aus, was man über unsere Haltung zu Gott sagen kann. Aber was Weiteres ist auch der Glaube und das Vertrauen in Gott. Glaube ist ja an sich schon, hat schon viel mit Vertrauen zu tun, ist eine starke Überzeugung auf Dinge, die man nicht sehen kann. So wird es auch in der Bibel beschrieben, in Ezekiel. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und ein paar Verse später wird dann klar, warum der Glaube oder dass der Glaube unabdingbar ist. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Also Glauben, Liebe und Glaube als wichtige Grundlage unserer Beziehung zu Gott und unserer inneren Einstellung auch Gott gegenüber. Ein weiterer wichtiger Punkt gegenüber Gott ist auch die Dankbarkeit. Die Bibel ist da auch unmissverständlich in Kolosser 3, Vers 17. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Oder auch ein ganz bekannter Satz und sagt, dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles. In Epheser 5, Vers 20. Eine innere Haltung der Dankbarkeit, das zu schätzen, was man bekommt, das zu schätzen auch, was wir an Gott haben als Schöpfer dieser Welt, der uns liebt, was nicht selbstverständlich ist. Er hat uns zu seiner Ehre erschaffen. Ist unsere Beziehung zu Gott gut intakt, dann ist es auch ziemlich wahrscheinlich, dass es uns leichter fällt, Beziehungen mit anderen Menschen in Ordnung zu halten. Wir sind eher ausgeglichen und freundlich. Und das hilft, was uns dazu auch hilft, ist, dass wir unsere Einstellung zu uns selber überprüfen. Es geht nicht, klar, einerseits von Gott, und es sagt uns aber auch was über uns selbst. In Römer 12, Vers 3 lesen wir, dass eine demütige Selbsteinschätzung wichtig ist. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, mehr als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Demut heißt aber auch, bereit zu sein, zu dienen. Auch wenn es manchmal vielleicht nur kleine oder unangenehme Sachen sind, die zu erledigen sind. Und Jesus selbst geht da mit gutem Beispiel voran. Als er zum Beispiel seinen Jüngern die Füße wäscht, eigentlich was das überhaupt nicht jetzt seinem Stand entspricht oder seiner Ehre oder seiner Rolle, die er gespielt hat bis dahin. Und die Jünger völlig verdutzt sind, warum er als Jesus, als ihr Anführer, als ihr Vorbild, ihnen die Füße wäscht. Denn jemand, der im kleinen, unscheinbaren oder auch unwichtigen oder unterwürfigen Dingen zuverlässig und treu ist, dem kann man mehr anvertrauen. Das lesen wir auch in einem Beispiel, das Jesus selber erzählt von diesen anvertrauten Zehntnern im Neuen Testament. Ganz wichtig ist auch, dass wir uns eingestehen, dass wir Fehler haben. Das hängt mit Demut zusammen, führt aber auch zum nächsten Punkt, der Lernbereitschaft. Demütig sein heißt auch, lernbereit zu sein. Die Bibel hat viele gute Ratschläge parat und viele davon sind auch gebündelt in den Sprüchen. Und da lesen wir, das Ohr, das da hört auf heilsame Weisung, wird unter den Weisen wohnen. Wer Zucht verwirft, der macht sich selbst zunichte. Wer sich aber etwas sagen lässt, der wird klug. Das heißt auch mal auf Ratschlag oder von Kritik von anderen, das sich zu Herzen zu nehmen und zu versuchen, das Beste draus zu machen. Man muss übrigens auch nicht alle Fehler selber machen. Manchmal kann man auch aus Fehlern anderer Leute lernen. Aber Lernbereitschaft ist was, das, denke ich, eine ganz elementare Rolle auch spielt für meine Einstellung gegenüber mir selber. Anzuerkennen, dass ich nicht schon oben bin und nicht schon alles weiß und weiß, wie alles zu funktionieren hat, sondern es kann auch mal jemand anders was besser wissen als ich. Wie lernbereit bin ich auch in Bezug auf Gottes Wort? Das ist eine Frage, die ich mir dabei gestellt habe. Weil ich weiß nicht, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, aber manchmal ist für mich Bibellesen ziemlich unangenehm. Und zwar aus dem Grund, weil ich merke, die Bibel sagt mir Sachen, die ich falsch mache und wo ich auch noch lernen kann in meinem Leben, wo ich lernbereit sein muss. Gott fordert uns auf, unsere Sünden und unsere Fehler zu bekennen und vor ihm zu benennen, damit er sie uns vergeben kann. Jeder Mensch macht Fehler, machen wir uns nichts vor, aber das Wichtigste ist, dass wir aus den Fehlern lernen und auch unseren Mitmenschen zugestehen, dass sie Fehler machen dürfen, ohne ihnen gleich irgendwie mit dem Bulldozer über den Mund zu fahren oder sie niederzumähen. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Die Tugenden oder die Einstellung von Demut, Lernbereitschaft und Ehrlichkeit helfen uns sicherlich auch in Bezug in unsere Beziehung zu Gott. Aber sie helfen uns auch im Umgang mit unseren Mitmenschen. Der erste Punkt der Liebe, die natürlich in Bezug auf Gott gilt, die gilt auch für unsere Mitmenschen. Und das hat Jesus auch ganz klar gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, hat er zu den Jüngern gesagt und spricht auch für uns als Gemeinde heutzutage. Wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander geliebt habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wird das in deinem Leben deutlich? Wird das in unserer Gemeinde deutlich? Sind wir eine Gemeinde, die Liebe untereinander hat, und erkennt man das von außen? Ich denke, das sind prüfende Fragen, die wir uns immer wieder stellen sollten, um ja auch zu sehen, wo stehe ich in meiner Beziehung zu meinen Mitmenschen. Man braucht nicht viel studiert zu haben, um zu erkennen, dass man im Leben nicht alleine nicht sehr weit kommt. Vieles ist in Teamarbeit zu erledigen, und nicht umsonst wird heute bei vielen Stellenausschreibungen auch Teamfähigkeit gefordert. Und das Konzept ist eigentlich nichts Neues. Das heißt heute zwar teamfähig, aber im Prinzip kommt es schon in der Bibel vor. Die Jünger waren auch schon ein Team und haben zusammengearbeitet. Und sie waren auch unterschiedliche Charaktere. Und Gott fordert uns durch die Bibel schon zur Teamarbeit auf. In Bezug auf die Gemeinde wird es vor allem am Bild des Körpers beschrieben, der ja unterschiedliche Extremitäten zum Beispiel hat, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Und da steht zum Beispiel, das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Oder nehmen wir zum Beispiel die Diskussion von den Jüngern, die untereinander so diskutiert haben, wer jetzt von ihnen wirklich der Wichtigste oder der Größte ist und wer am meisten erreicht hat. Das ist allzu menschlich, die Diskussion. Wir wollen immer irgendwie die Besten sein. Und ich habe das selber erlebt, als ich zum Beispiel auf dem Schiff war, hatten wir auch immer die gleiche Diskussion, wer jetzt denn wichtiger ist, wenn wir vom Hafen A zum Hafen B fahren wollen. Ich habe im Maschinenraum gearbeitet. Für mich war natürlich klar, ja, also ohne Maschine, ohne Antrieb, ohne Motor geht da gar nichts. Also da kommen wir nicht an. Also sind mir natürlich die Wichtigsten. Ja, die Offiziere auf der Brücke, die haben das natürlich ganz anders gesehen. Die haben gesagt, also ihr könnt da unten so viel Power produzieren, wie ihr wollt. Wenn ihr nicht wisst, wohin es geht, dann knallt ihr in die nächste Kaimauer und dann seid ihr auch noch nicht angekommen. Und ja, man kann das Spiel so weitertreiben. Im Wirtschaftsleben ist, im Studium bei uns war es zum Beispiel die Diskussion zwischen Ingenieuren und Ökonomen. Wer ist jetzt wichtiger? Die einen erfinden die Sachen, die anderen verkaufen sie. Beides ist irgendwie wichtig. Jeder wird gebraucht und jeder hat seinen Platz. Das wird auch an diesem Bild vom Körper deutlich. Der Körper hat die Arme, die sind wichtig, um was auszuführen, aber ohne die Füße kämen die Arme gar nicht überall dahin, weil die sind nicht lang genug. Jeder wird gebraucht, niemand kommt zu kurz. Aber die Herausforderung, vor die Gott uns stellt, ist nicht nur zu arbeiten, sondern auch zusammen zu arbeiten. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber Andrew Carnegie, das war ein wohlhabender Stahlmilliardär in den USA, der auch sehr spendabel war in seinem Leben, und er hat festgestellt, es ist ein bedeutender Schritt, hat er gesagt, im Leben eines jeden Mannes, wenn er erkennt, dass andere ihm helfen können, seine Arbeit besser zu tun, als er das alleine könnte. Und wenn wir das erkannt haben, ich denke, dann ist es auch schon der erste Schritt, wirklich die Arbeit unserer Kollegen, unserer Mitmenschen, auch hier in der Gemeinde arbeiten wir oft in Teams, die Arbeit der anderen wertzuschätzen. Und im Zusammenspiel mit der Liebe, die Gott uns aufgetragen hat, macht es destruktive Kritik, Lästerei und Uneinigkeit überflüssig. Der Ausdruck von Dank und Wertschätzung kann man vergleichen wie die Funktion vom Öl in einem Motor. Der Motor in deinem Auto, der läuft auch ohne Öl. Der wird zwar heißer, dann hast du auch nicht mehr so viel Leistung zur Verfügung, vielleicht am Berg wird es dann ein bisschen schwieriger. Und irgendwann geht er dann auch früher kaputt, als wenn du das Öl immer nachgibst. Und genauso ist es mit unseren Mitmenschen. Wenn wir Wertschätzung, wenn wir Dankbarkeit, wenn wir Liebe ihnen entgegenbringen, dann können sie ihre Arbeit besser verrichten, sie sind motivierter, sie sind vielleicht auch umgänglicher. Wir können auch einen Unterschied machen mit unserer Einstellung im Leben unserer Mitmenschen. Und das ist auch eine Verantwortung, die Gott uns mit auf den Weg gegeben hat. Und lass uns zuletzt noch auf den Punkt eingehen, wie wir uns gegenüber unserer Arbeit, unseres Auftrages auch einstellen können, anhand der Bibel. Die Bibel spricht viel in Bezug auf die Gemeinde, aber vieles von dieser inneren Einstellung, von dieser Haltung, lässt sich auch im Berufsleben anwenden und hat natürlich da auch positive Auswirkungen. Und das Erste ist die Dankbarkeit für die Arbeit. Vorher, wo der Friedrich das erzählt hat mit Salzburg, ist mir genau die gleiche Geschichte eingefallen wie im Erik. Also irgendwie hat sich das in unser Gedächtnis eingebrannt. Und ja, ich erinnere mich, ich war wirklich brezelfertig an dem Abend, aber ich habe auch ein ganz starkes Gefühl der Erfüllung gehabt. Und es war jetzt nicht so, dass man sich da fertig gefühlt hat und völlig niedergeschlagen, sondern man hat als Team mit vielen anderen Leuten zusammengearbeitet und es war schwere Arbeit und schlechtes Wetter und was alles da zusammenkommt. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich glaube, das wird der Erik jetzt im Nachhinein auch sagen, dass es eine sehr wertvolle Erfahrung war, auch wenn es hart war. Und ja, wir sollten doch eigentlich dankbar sein, dass wir an Gottes Reich auch mitarbeiten dürfen. Paulus drückt es auch aus im Timotheusbrief: Ich danke dem Herrn Jesus Christus, dass er mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt hat. Gott möchte dich gebrauchen. Gott hat dich begabt und er möchte die Gaben einsetzen. Und ich finde es immer wieder eine sehr bereichernde Erfahrung, meine Gaben einzusetzen. Das ist nicht immer leicht, es kostet immer auch wieder Überwindung. Es gibt Tage, wo man es nicht möchte, aber jeden Tag ist eine neue Entscheidung, wie ich mich einstelle in allen diesen Bereichen. Gott fordert uns auch auf, fleißig zu sein, nach unserem besten Fähigkeiten zu arbeiten. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Er ist unsere erste Adresse, wo wir unsere Arbeit verrichten. Auch wenn ich jeden Tag ins Büro gehe, dann natürlich arbeite ich für meinen Chef und für meine Firma, dass die ihr Geld verdienen. Aber als Erstes arbeite ich, um Gott Ehre zu bringen mit dem, was ich tue. Und auch als Zeugnis zu sein für ihn. Und wieder mal die Sprüche: Wer lässig ist in der Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbers. Die sind manchmal ziemlich unmissverständlich deutlich. Manchmal kann es auch heißen, dass man vielleicht auch Schritte vorangehen muss, wenn man weiß, was der richtige Schritt ist. Dann sollte man entschlossen sein. Wenn ich weiß, was meine Gabe ist, dann sollte ich die auch einsetzen. Dazu werden wir auch aufgefordert in 1. Timotheus 4, Vers 14. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir. Denn auch das gehört zu unserer Verantwortung als Christen. Ja, man kann auch sagen, das passt auch zu diesen anvertrauten Zehnten. Ich meine, was Gott uns gibt, das sollen wir einsetzen. Wenn ich was sehe, das getan werden muss und ich weiß, ich kann irgendwas tun, ja, dann ist es besser, ich nehme vielleicht in dem Fall das Heft in die Hand, lege Entschlossenheit an den Tag und gib Gott die Ehre dafür. Und die Bibel fordert uns generell auf, eine positive Haltung einzunehmen in unserem Leben. Positiv zu sein, das Glas als halb voll zu erachten, anstatt als halb leer. Tut alles ohne Murren und Zweifel zum Beispiel. Das heißt nicht, dass man sich vielleicht auch nicht mal beschweren darf, dass die Arbeit schwer ist, aber es geht darum, nicht ständig irgendwie an allem rumzunörgeln, vielleicht eine typisch deutsche Eigenschaft, dass immer alles schlecht ist und alles so schwer und das Wetter so schlecht, auch wenn die Sonne scheint, ist viel zu kalt heute. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gemerkt habt. Nee, aber man kann die Sachen auch positiv sehen und es ist ja nicht nur, dass wir unseren Mitmenschen dann auf die Nerven gehen, wenn wir ständig rumnörgeln, sondern auch, dass wir ein schlechtes Bild vielleicht auf Gott werfen für den einen oder anderen. Und genau das sollen wir nicht tun. Und Ja, zu guter Letzt gibt es noch eine Eigenschaft, die habt ihr jetzt auch heute an den Tag gelegt. Das ist die Ausdauer. Ich meine, es ist jetzt schon, die eigentliche Zeit ist schon ab vom Gottesdienst, aber ihr seid noch hier. Und daher Respekt. Und Jesus geht auch da mit gutem Beispiel voran. In Johannes 4, Vers 34 sagt er: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende das Werk. Also Jesus hat nicht irgendwie gesagt, okay, gut, ich habe jetzt 12 Jünger und das war jetzt gut so und jetzt lassen wir es. Jetzt sind wir fertig. Nein, Jesus hat es durchgezogen, auch wenn es hart war, auch wenn es schwierig war für ihn. Er hat Blut und Wasser geschwitzt. Wir sagen das heute so als Sprichwort, aber er hat es wirklich gemacht. Und er geht da mit diesem Beispiel voran. Manchmal braucht es viel Ausdauer. Manchmal muss man sich wirklich in den Hintern treten, sich aufraffen und sagen, okay, ich ziehe es jetzt durch. Aber wenn wir das durchhalten, dann können wir eines Tages einstimmen mit Paulus, wenn er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Und wir werden auch so schon hier auf der Erde ein Stück Erfüllung erleben können, wenn wir unsere Gaben einsetzen, wenn wir durchhalten, wenn wir versuchen, an Gottes Reich mitzubauen, das, was unsere Verantwortung ist. Aber die Basis meiner inneren Einstellung, deiner inneren Einstellung, das bleibt die Beziehung zu Gott. Und die wirkt sich natürlich direkt aus auf die anderen Beziehungen, die wir haben in unserem Leben, zu unseren Mitmenschen, in unserer Familie, im Freundeskreis, auf der Arbeit, in der Schule oder auch hier in der Gemeinde. Das wirkt sich auch aus auf die Zusammenarbeit, in der wir hier in der Gemeinde uns speziell vereinen, um ein Gottes Reich zu bauen, indem wir uns mit anderen Gemeinden vereinen, indem wir zum Beispiel Salzburg im Gebet unterstützen, vor den Herausforderungen, wo sie jetzt stehen. Und es fängt mit deiner Einstellung an, der Punkt, auf den du am meisten Einfluss hast. Und wenn du jetzt hier drin sitzt und denkst, ja, ist gut, dass der oder der da ist und sich das anhört, das war schon längst mal überfällig, dann solltest du vielleicht auch deine eigene Einstellung überprüfen, weil ich kann nicht die Einstellung von dir ändern, ich kann nicht die Einstellung von irgendjemand anders ändern. Ich kann nur meine ändern, aber das kann viele Auswirkungen haben. Vor ein paar Wochen habe ich einen Text von Charles Swindoll gelesen, ein Pastor in den USA, der viele Bücher geschrieben hat, zu fast allen Themen des Glaubens eigentlich, findet man was in seiner Bibliothek. Und er hat so ein bisschen auf sein Leben zurückgeschaut, der ist mittlerweile über 80 Jahre alt, der hat viel gesehen und viel erlebt. Und er hat Folgendes zusammengefasst. Je älter ich werde, desto klarer wird mir, wie wichtig die innere Einstellung für das eigene Leben ist. Für mich zählt die Einstellung mehr als alle Fakten. Sie ist wichtiger als die Vergangenheit, als die Ausbildung, als Geld oder die jeweiligen Umstände, als Niederlagen oder Erfolge. Sie ist wichtiger als das, was andere Menschen denken, sagen oder tun. Sie bedeutet mehr als gutes Aussehen, Talent oder Fähigkeiten. Die Lebenseinstellung allein entscheidet über Gedeih und Verderb eines Unternehmens, einer Gruppe, einer Familie oder einer Beziehung. Das Bemerkenswerte aber ist, dass wir uns jeden Tag neu entscheiden können, mit welcher Einstellung wir den Tag angehen. Wir können unsere Vergangenheit nicht ändern. Wir können das Verhalten anderer Personen auch nicht ändern. Wir können das Unvermeidbare nicht ändern. Eines aber können wir tun. Wir können das einsetzen, was uns niemand nehmen kann. Unsere Einstellung. Und für mich besteht das Leben zu 10% aus dem, was passiert, und zu 90% aus dem, was ich daraus mache. Und für euch gilt dasselbe. Wir alle haben und bestimmen unsere Lebenseinstellung. Und mit den Worten möchte ich schließen und wir wollen noch zusammen beten. Vater, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir danken, dass du so eindeutig zu uns sprichst und so eine praktische Anweisung, wie die Bibel, mit auf den Weg gegeben hast, dass du uns ausgeliefert hast mit Gebrauchsanweisung. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Weisheit gibst, dass du uns Disziplin gibst, jeden Tag ganz neu uns für dich zu entscheiden unsere Lebenseinstellung an dir auszurichten. Vater, dass wir ein Zeugnis für dich sein können, dass wir ein Licht für dich sein können. Und dass wir ja eine Stütze, eine Motivation und eine Hilfe sein können für die Leute um uns rum, denen wir begegnen, die wir gut kennen, die wir vielleicht zum ersten Mal sehen, Vater. Aber dass du uns erfüllst und dass die Liebe, die du uns gibst, nach außen dringt, zu den Leuten, die du erreichen möchtest. Amen.